Happy Shooting, Folge 638, Laubbläser der Lüfte. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Schalali und Schalali.
Schalali.
Und Schalala.
Hast du einen Schala? Hast du zu viel gezwitschert?
Nee.
Nicht.
Das ist einfach so. Ich hab heute gute Laune.
Ich bin durcheinander, es wird lustig.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ach ja, so schaut das aus. Ja, ich bin quasi von der Arbeit nach Hause hier ins Tonstudio gefallen.
Hey.
Klingt gut, ne? Tonstudio. Wenn ich also hier hinter das Mikrofon gefallen.
Du meinst dein zugestelltes Büro.
Wie auch immer.
Du, bei mir ist es auch nicht besser.
Und mein Hirn ist noch etwas voll, weil natürlich schwerwiegende Fehler immer kurz vor Feierabend auftauchen. Und außerdem wird unser Gebäude ja umgebaut und angebaut. Und da haben die quasi...
Was in der Firma?
Ja, mit Bohren und Schrauben. Und das war laut.
Sehr schön. Nun gut, wir haben heute in der Sendung unter anderem eine selbstfliegende Drohne, was zu Lightroom, was zu Irland, absolut analog News vom ohne Ende und Gerüchte und ich glaube sogar einen neuen Termin.
Ein neuer Termin?
Ein neuer Termin.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, und ich erst. Ja, was aber genau, wir sind ja heute, wir machen heute Doppelsendung, also für die Live-Zuhörenden ist das spannend, für die anderen überhaupt nicht. Das ist die 638 und wir nehmen heute auf am 10. Dezember 2019. Wenn ihr das auch bei euch im Kalender habt, dann dürft ihr uns live Fragen reinwerfen über den Twitter mit dem Hashtag HSFrage oder im Slack im Kanal HSFragen. Oder schickt auch mal einen Audiokommentar an info@happyshooting.de.
Auch die, das geht auch.
Nehmen wir immer sehr gerne. Wir müssen kurz Danke sagen.
Das müssen wir nicht nur, das wollen wir sogar.
Wollen wir sogar. Und zwar zuerst mal an Kai. Kai hat sowohl Moni, mich als auch dich mit Mozart-Googeln beschickt.
Ja, also bedacht.
Was auch
gedacht
immer.
Heißt das. Da war also so eine Mozartkugel drin, eine Salzburger Mozartkugel bei mir.
Die Original-Mozartkugel.
Selbstverständlich. Hat übrigens sehr gut geschmeckt. Ich habe die also direkt ausprobiert. Und dann war noch so ein Würfel.
Ein Physikerwürfel.
Ganz
ein
genau.
Dopplerwürfel.
So schaut's aus. Der war auch extrem gut. Also vielen Dank, Kai, dafür. Und natürlich
auch
war
Film
was Praktisches
bekommen.
Drin. Eine Filmrolle. 120er
du
Rollfilm
auch
bei mir.
Bekommen, sowas. Ja, wir auch.
Ja, wunderbar. Und eine Aufforderung, ich soll mal wieder Fotos machen.
Sehr, sehr gut. Also danke, Kai.
Ja, Kai war super.
Hat uns sehr gefreut. Und auch danke, Maurice. Maurice hat sich bei uns auf der Wunschliste bedient.
Richtig, bei mir auch.
Und hat eine Kleinigkeit geschickt und dafür auch herzlichen Dank.
Genau. Bei mir übrigens Musik-CDs. Dankeschön.
Sehr schön.
Ja.
Wir haben, eine Frage haben wir, ne? Und ist es eine Frage oder ist das einfach nur eine Geschichte, die dir über den Weg gelaufen
ist? Das ist mir über den Weg gelaufen. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal geschoben, ist also schon durchaus jetzt ein, zwei Wochen oder so alt.
Wir sind nicht aktuell? Was ist los?
Ja, es ist Jahresendstimmung, da kann man ein bisschen, da kann man mal schleifen lassen. Es geht um Smartphones. Und die Auflösung der Sensoren da drin und das, was daraus resultiert. Mhm. Wir sprachen ja über einen Chip mit 108 Megapixel im Sensor, auf dem Sensor in dem Smartphone beim Samsung und auch in einem Xiaomi, was nicht verwunderlich ist, weil die beiden haben diesen Chip zusammen entwickelt mit 108 Megapixeln. Und es gibt da, ich weiß nicht, in einem von den beiden Smartphones wohl sogar einen Modus in der Kamera-App, wo du dann tatsächlich so ein 180-Megapixel-Bild auch speichern kannst. Das braucht dann halt ein paar Megabyte, also auch ein paar mehr Megabyte, irgendwie so 30 MB oder sowas aufwärts. Kann man schon mal machen hier der MKBHD, hat das in seinem Video mal ausprobiert und zeigt das auch. Da kann man schon durchaus Details sehen, wenn genügend Licht da ist. Das fand ich also tatsächlich beeindruckend. Klar, so Licht brauchst du, aber trotzdem, dass du auf so einem winzigen Sensor dann den Unterschied siehst zwischen einem runtergerechneten Bild und den 108 Megapixeln. Also der Unterschied war besser, als ich es mir vorgestellt hatte, rein von der Größe vom Sensor her. Aber nun stellt sich natürlich die Frage, kommt denn auch 8K-Video im Smartphone? Weil, Xiaomi hat ein CC9 Pro vorgestellt, ein Smartphone. Da sind 6 Kameras drin und eben dieser 108-Megapixel-Sensor. Und der Chip gibt eben, der hat die Performance, Video bis zu 8K zu machen bei 30 Bildern in der Sekunde und 4K-Video bis 120 Bilder die Sekunde, also Slow-Mo in 4K. Also der Chip kann das und jetzt stelle ich einfach mal so die Frage auf, ist das denn auch sinnvoll? Weil ich meine, 4K-Video braucht schon ganz schön viel mehr Speicherplatz als Full HD. Und 8K ist ja dann quasi nochmal vierfache Fläche. Das, also da brauchst du reichlich Platz, um das irgendwo abzuspeichern. Du brauchst natürlich auch irgendeine Software, mit der du das schneiden kannst. Möglichst performant. Mhm. Und du brauchst natürlich auch noch irgendwas, um das anzugucken. Also dann habe ich zwar schon gehört, dass ja von Samsung auch 8K-Fernsehgeräte mal angeboten oder vorgestellt wurden auf Messen.
Naja, 8K wird vor allem jetzt in einem Bereich ganz sinnvoll und wichtig. Und das sind die Formate, die nicht mehr nur rechteckig sind. Wir reden von 360-Grad-Formaten, wir reden von VR, AR und so weiter.
Guter Punkt.
Und wenn du da jetzt filmen möchtest, in irgendeiner Form rundum filmen möchtest, dann ist eine Auflösung von 4K zu wenig. Brauchst du, also was jetzt aktuell auf dem Markt gerade zum Beispiel ist, lass mich kurz überlegen, wie es heißt, das ist das Insta360 One X zum Beispiel, die mit 5,7K filmt, allerdings auf 2 Sensoren verteilt. Und das ist so, ich sag mal, Untergrenze. Also 5, 6K ist Untergrenze.
Wenn du wirklich die ganze Auflösung haben willst. Wenn du das auf eine Kugel strecken willst, da gehen ein paar Pixel rein. Ne?
Jetzt zeigt diese Kamera auf den Smartphones nur in eine Richtung. Insofern, ob das tatsächlich so viel Sinn ergibt an der Stelle jetzt, vielleicht ist es einfach nur ein, weil wir es können und irgendwie, weißt du, schneller, weiter, höher, dicker, länger. Das ist ja Marketing. Ne?
Aber der Einwand war jetzt natürlich nicht so ganz aus der Luft gegriffen, weil du hast ja so eine VR-Brille, die völlig selbstständig läuft. Da ist ja quasi Smartphone-Technologie drin, dass du kein Kabel zu einem dicken PC brauchst. Ja. Und wenn du dann natürlich Chips hast, die diese Performance hergeben, das Ganze nicht nur aufzunehmen, sondern auch abzuspielen, das könnte natürlich auch der Schritt sein, dass du solche Devices dann hast, um auch rundum Panoramen aufzunehmen in der entsprechenden Auflösung. Ja, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber da hast du natürlich recht, weil da brauchst du Auflösung.
Ja, oder du hast sowas wie Side-by-Side, also 180 Grad 3D, was natürlich dann auch bei den nicht mehr allzu lange auf sich warten lassenden Devices dann sinnvoll ist. Ja. Und da brauchst du halt dann Auflösung.
Ja, interessant. Ja, also was meinst du, wird kommen, oder?
Früher oder später, klar, logisch.
Das wird sich nicht vermeiden lassen.
Ja,
ich fand das ganz beachtlich.
Also, ja, die brauchen ja auch große Zahlen, um was Neues zu verkaufen, weißt du?
Ja gut, das stimmt auch. Meinst du, die Videoauflösung ist jetzt das neue Megapixel-Rennen? So.
Mit? Nee, das Megapixel-Rennen geht ja weiter, das sehen wir ja an.
Werden wir vielleicht 2020 schon sagen, was denn, 4K? Oh, 4K ist so 2019.
Ja, weißt du, ich habe das ja gesehen mit 1080, 1080.
Ja.
Das, also Full HD, was eigentlich erstmal so auf den Fernsehern so, das ist so dieses, boah, das reicht, da wirst du nie wieder was Größeres brauchen und außerdem selbst 27 ist ja kein Unterschied und so. Und dann kommt halt doch irgendwie das 4K daher und selbst wenn du ein 4K-Video drehst und das noch auf 1080 runterrechnest, Ja, ist das, das ja stimmt. Trotzdem noch mal crisper, ne? Also
weil du mehr Pixeln hast, aus denen du halt die besten rausrechnen kannst quasi.
Im Prinzip ja, wenn also im Prinzip vielleicht geht's da gar nicht mal unbedingt um 8K Produktion, weil das macht heute irgendwie High End Hollywood, also da sind wir im Handbereich, also nur mit eben mit so ein paar Ausreißern, aber sinnvoll ist es, wenn du sagst, ich will aber das crispste 4K rausholen, was
das
geht.
Das kann natürlich sein, dass sie quasi 8K aufnehmen
und rennt das runter.
Und das als skaliertes 4K abspeichern, aber ja. Es dafür wirklich einen hohen Schärfeeindruck hat.
Genau.
Das ist natürlich auch denkbar.
Also es gibt schon Gründe, die für 8K sprechen, ganz klar.
Tja.
Tja.
Also nix wie hin, Leute, kauft 8K.
Genau, ihr müsst das alles fleißig kaufen, damit die genug Geld haben, damit die noch mehr in die Entwicklung stecken können.
Demnächst dann auch.
So funktioniert das ja.
Hosentasche.
Die geldkräftigen Amateure finanzieren ja die Entwicklung, damit nachher die Profis auch gute Tools kriegen.
Das stimmt. Ist so eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Sagen wir mal ehrlich. Man kann schon mal Geld in sein Hobby versenken.
Alles husch, husch macht.
Genau.
Habt ihr mit unserer Erlaubnis.
Apropos husch, husch.
Husch was?
Husch, husch. Capture One Pro Version 20. Du erinnerst dich, wir sprachen neulich erst noch darüber, dass da hatten wir mal so ein paar RAW-Entwickler aufgezählt, die es so gibt und was da gerade so alles an Neuentwicklung unterwegs ist. Ganz viel im Bereich AI bei dem einen, also bei Lumina zum Beispiel und Umsteigewillige bei anderen. Ja, und Capture One Pro Version 20 stand vor der Tür. Die aktuelle Version war die Version 12, ist also ein großer Versionssprung.
Was?
Von 12 auf 20. Also entweder um dann in den Jahresrhythmus zu kommen mit der Versionszahl oder um die 13 zu vermeiden, aber dann, das nicht so auffällig zu machen. Ich weiß es nicht.
Echt?
Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich nehme an, dass es einfach auf die Jahreszahl sich bezieht.
Wobei, wenn Fluglinien das können, wenn Hotels das können, dann können es auch.
Wahrscheinlich.
Können es auch Softwareentwickler.
Ja, aber es gab ein NDA. Das heißt, man durfte nicht erzählen, was neu war. Ich war kein Beta-Tester. Ich hätte also nicht mal unter der Hand plaudern können. Man hätte sich da relativ einfach anmelden können als Beta-Tester, aber das wollte ich einfach nicht, weil ich die Zeit dafür gar nicht habe im Augenblick und auch nicht den Nerv. Jetzt ist es aber raus und da steht auf der Webseite was Neues und ich habe mir mal das ein oder andere Video dazu angeguckt und auch im Slack wurde zumindest schon mal angefangen, ein bisschen darüber zu diskutieren. Was ist denn neu in der Version 20? Man kann vorweg sagen, vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel, wie der große Versionssprung vielleicht suggerieren würde. Auf der anderen Seite aber, sage ich aus Entwicklersicht, doch schon wieder eine ganze Menge, wo die mit Sicherheit auch nicht einfach nur, ja, setz mal einen Entwickler einen Tag ran und dann hast du es fertig. Also da werden die auch streckenweise ein bisschen länger dran gegrübelt haben, wie sie es machen. Gucken wir mal durch. Zum einen, Capture One Pro zeichnet sich generell aus durch eine extrem gute Möglichkeit, Farben zu bearbeiten. Also wenn ihr einen RAW-Entwickler sucht, wo ihr sehr feinfühlig und sehr präzise Farben bearbeiten und korrigieren wollt, solltet ihr euch unbedingt Capture One Pro angucken. Das ist jetzt keine Werbung, aber das ist etwas, was ich bei aller Kritik an der Software, die ich hatte, ich habe die Version 8, glaube ich, seinerzeit mal ausprobiert, sehr intensiv auch ausprobiert. Und bei aller Kritik muss ich sagen, also wie Capture One mit Farben umgeht, das machen die schon wirklich richtig gut. Und jetzt haben sie einen einfacheren Farbeditor mit reingebaut oder das Bearbeiten der Farbe vereinfacht, damit man nicht immer den ganzen Weg gehen muss, sondern dass man auch mal eben schnell was machen kann. Chris, du kennst das von Lightroom, wenn du in diese Farbpalette reingehst, in diese HSL-Regler, dann hast du für Farbe, Sättigung und Luminanz, also Helligkeit, jeweils getrennte Panels. Und dann kannst du diese Pipette anklicken, kannst ins Bild fahren, dann klickst du irgendwo ins Bild, ziehst die Maus rauf und runter und kannst dann, je nachdem, welche Seite du aktiv hattest, dann die Helligkeit, Sättigung oder den Farbwert von der Farbe anpassen, die du da angeklickt hast.
Ja, das ist keine Pipette, das ist so ein anderes Symbol. Aber
ja,
ich weiß, was du meinst.
Ja. Ne? Also so ein Farbenkreuz oder sowas. Da.
Ja, genau.
Genau. Das hat Capture One Pro jetzt auch eingebaut, aber sie haben es natürlich so gemacht, wie Capture One es macht, denn die gehen mit Farbe immer einen Schritt weiter. Und zwar kannst du auch jetzt dort ins Bild klicken und ziehen, aber kannst in einem Zug sowohl den Farbton als auch die Sättigung als auch die Luminanz anpassen. Und zwar abhängig davon, ob du die Maus rauf und runter nach links und rechts bewegst oder ob du dabei die Alt-Taste gedrückt hältst. Das heißt, du hast sofortigen Zugriff auf alle drei Regler, ohne dass du irgendwie groß nach hin und her klicken musst. Finde ich eine geniale Lösung. Und es gibt überhaupt jetzt dieses Werkzeug mit diesen HSL-Reglern und so 8 voreingestellten Kanälen, sehr ähnlich wie bei Lightroom. Aber du kannst eben hier die Kanäle noch anpassen. Also kannst eben sagen, das Rot soll aber jetzt dieses Rot sein, was ich hier bearbeiten will. Also da geht Capture One immer noch einen Schritt weiter. Finde ich also, ja, sehr gelungen. Dann gibt es ein Tool, das nennen sie HDR-Tool, hat aber meiner Meinung nach mit HDR erstmal so gar nichts zu tun, außer da verbirgt sich...
HDR hat heute auch nichts mehr mit HDR zu tun, sondern nur noch mit dem Look, ne, wie es aussieht.
Ja, aber auch das ist ja quasi gar nicht gemeint, sondern es sind jetzt eigentlich nur endlich getrennte Regler da für Schwarzwert, Schatten, Lichter und Glanzlichter. Also im Grunde genommen für diese 4 Bereiche im Histogramm, dass du die unabhängig voneinander bewegen kannst, wie wir es von Lightroom schon lange kennen. Und das war mir jetzt so tatsächlich gar nicht bewusst, dass es das in dieser Trennung noch gar nicht gab bei Capture One. Weil die Regler gibt es natürlich, es gab auch Gradationskurven, um sowas alles anzupassen. Aber so einfache Regler, wo du dann die Schwarzwerte anfasst, ohne dass das gesamte Bild plötzlich an Helligkeit verliert oder zunimmt, das war offenbar vorher nicht so. Also da haben sie ein neues Werkzeug gebaut, um das schnell zu erreichen. Funktioniert auch ganz gut, was ich so in Videos gesehen habe. Dann haben sie die Rauschreduzierung nochmal verbessert. Das kann ich nicht beurteilen, das müssen andere sagen. Also so für High-ISO-Rauschen. Dann das Crop-Tool ist überarbeitet, soll einfacher zugänglich sein und du hast deutlich sichtbare Anfasser an den Ecken und an den Kanten. Kannst mit gedrückter Alt- oder Shift-Taste dann eben aus der Mitte schneiden, das Seitenverhältnis beibehalten oder auflösen und kannst auch direkt rotieren.
Also so wie es die anderen eigentlich auch schon
machen. So wie es die anderen auch schon machen. Ja, Capture One hatte da immer ein bisschen anderen Ansatz und Herangehensweise. Croppen konntest du ja vorher auch schon und das ging ja vorher auch schon alles, aber du musstest halt immer einen Rahmen neu aufziehen oder so oder den dann verschieben. Das ist jetzt alles ein bisschen einfacher. Eine ziemlich große Änderung hat die UI, also die Benutzeroberfläche, erfahren. Und zwar gibt es jetzt endlich scrollbare Bereiche für die Tools. Capture One war bisher ja so aufgebaut, dass du deine Tools links oder und rechts anordnen konntest, ganz wie du das haben möchtest. Also im Gegensatz zu Lightroom, wo alles fix rechts untereinander ist, hattest du bei Capture One oder hast du auch immer noch den linken und den rechten Bereich und kannst da deine Tools frei anordnen oder kannst sie auch floaten lassen. Aber wenn sie links bzw. rechts angedockt sind, dann war die Höhe von deinem Bildschirm der limitierende Faktor. Das heißt, die Tools haben sich dann innerhalb dieses begrenzten Bereiches aufgeklappt, auch mehrere davon. Und wenn du dann aber das dritte oder vierte Tool aufklappst und das aufgeklappt nicht mehr in die Höhe passt, dann hat er eben automatisch andere Tools zugeklappt. Das war so ein Punkt, der mich tierisch genervt hat.
Dieser Solo-Modus quasi.
Ja, aber es ist kein Solo-Modus. Also es ist nicht immer nur eins auf, sondern es ist so viel auf, wie passt. Und wenn du dann den nächsten aufmachst, dann geht irgendein anderes zu. Und dann, das ist sehr unruhig. Das hat mir so gar nicht Spaß gemacht. Kommt man sicherlich auch mit klar und kannst auch mit Shortcuts arbeiten und so.
Wollte ich gerade sagen, da kommst du dann mit Shortcuts an die einzelnen Panels
ran, weil
das mache ich ja mit Lightroom da.
Ja, bin ich natürlich. Aber jetzt hast du die Wahl. Also jetzt gibt es diesen fixen Bereich, der ist dann halt oben, jeweils links und rechts in den Panels, in dem oberen Bereich. Und du kannst aber Werkzeuge in einen scrollbaren Bereich docken lassen. Und alles, was in diesem scrollbaren Bereich ist, verhält sich so wie bei den anderen, muss man sagen. Ähnlich wie bei Lightroom. Die bleiben dann aufgeklappt, wenn du das möchtest. Und dann kannst du dann halt scrollen. Finde ich gut, weil jetzt kann man sich halt noch mehr die Oberfläche so anpassen, wie es einem eben sympathisch ist. Ich scroll halt ganz gerne da durch. Andere machen das gerne anders, aber jetzt hast du wirklich beide Optionen.
Das ist die große Vereinheitlichung nach Lightroom.
Mit Sicherheit, ja. Umsteiger halt glücklich machen, ne?
Ja, klar.
Also das finde ich aber ganz gut, dass sie das gemacht haben. Dann haben sie an viele Icons noch Texte dran geschrieben, damit man da besser sich zurechtfindet und versteht, was wo geht. Das Maskierungstool soll einfacher erreichbar sein, habe ich mir jetzt nicht angeguckt und im Video nirgendwo gesehen. Ich weiß nur, dass ich beim ersten Test lange gesucht habe. Wenn man es einmal weiß, wo es ist, ist auch einfach. Die Thumbnails sollen eine höhere Auflösung bekommen haben. Ich nehme an, dass sie damit auf Bildschirme auch anzielen, die hier so High-Resolution-Dinger sind. Und die Tastaturbedienung ist überarbeitet worden, vereinfacht worden und ist auch anpassbar. Also du kannst dir eben deine Shortcuts selbst auswählen und sagen, ich will aber gerne mit der Tastenkombination dorthin. Hm. Dann haben sie neu ein Culling-Tool, nennen sie das. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was Lightroom macht mit gedrückter Umschalttaste oder eben mit aktivierter Caps Lock.
Genau, so Culling übersetzt man so ein bisschen mit Ausmisten.
Mit Ausmisten, ja, oder durchgucken, so aussortieren. Du hast das mal so schön beschrieben in dem 1000 Bilder in einer Stunde Workflow, dass man halt so im ersten Schritt mal durch sein Shooting durchgeht, relativ schnell einfach Vollbild ein Bild anzeigen und sagen, Hit or Miss, ja, will ich das behalten oder wegwerfen?
Genau.
Und dann gehst du halt einmal durch. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, dieses Bild gefällt mir, da drücke ich jetzt Pick oder mache dann einen Stern dran oder sowas, drücke einen Cursor nach rechts zum nächsten Bild, mache wieder eine Bewertung, Cursor nach rechts zum nächsten Bild. Diesen Cursor nach rechts kann man sich sparen, wenn man bei Lightroom halt die Caps Lock Taste gedrückt, einmal drückt, dann ist halt, als ob jemand dauernd die Shift Taste gedrückt hält. Und wenn man dann eine Bewertung oder eine Flagge setzt, dann wird automatisch zum nächsten Bild geschaltet. Und diese Option hat jetzt auch Capture One Pro bekommen. Das kann man übers Menü aktivieren und kann dann sagen, wenn ich eine Bewertung abgebe, möchte ich automatisch zum nächsten Bild. Und wenn ich einen Farbtag setze, möchte ich auch zum nächsten Bild. Das kann man getrennt voneinander einstellen, was sicherlich auch ganz clever ist. Ja, und Flaggen gibt es ja nicht bei Capture One. Das heißt, es gibt nur die zwei Ebenen. Ja, finde ich aber ganz gut. Kann man sich nämlich so Umwege über irgendwelche automatischen Aussortierlisten sparen und kann dann eben auch mal wieder zurück, wenn man glaubt, man hat da gerade einen Fehler gemacht. Sehr schön. DNG-Support ist eingebaut. Kann ich auch in der Qualität nicht beurteilen, aber schön, dass er da ist. Und wenn du mit Ebenen gearbeitet hast, also so Anpassungsebenen, dann kannst du die jetzt endlich auf andere Bilder kopieren und zwar auch einzeln. Also jetzt nur ein oder zwei Ebenen oder Anpassungen quasi auf andere Bilder kopieren, ohne dass die vorhandenen Ebenen auf dem anderen Bild ersetzt werden, sondern sie werden dann ergänzt. Und das klappt auch, wenn die Größe oder das Seitenverhältnis vom Zielbild anders sind. Das müsste man mal tatsächlich in der Praxis sehen, wie gut das funktioniert. Im Video sah das so erstmal ganz schlüssig aus. Ja, ganz nett. Das waren so die großen Anpassungen. Also wahrscheinlich mehr unter der Haube als nun wirklich an der Oberfläche, von so ein paar Sachen wie Tastatur und UI und sowas abgesehen. Preise. Wer jetzt sagt, ja, okay, von Lightroom wechseln dahin, kann man das machen? Das kann man sicherlich machen. Es gibt eine Demo-Version, die läuft, glaube ich, 30 Tage. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ansonsten gibt es die Option eines Einmalkaufes noch. Da wird spekuliert, dass das vielleicht auch mal irgendwann wegfallen könnte.
Abo!
Ich halte das für plausibel, dass das irgendwann wegfällt, aber noch trauen sie sich das nicht. Also für 350, also genauer 349 Euro, kann man es einmalig kaufen und dann benutzen. Das läuft dann nicht ab. Die Alternative wären dann Jahreslizenzen. Die kann man dann monatlich bezahlen. Also 24 Euro im Monat, dann ein Jahr lang. Oder man zahlt einmalig 220 Euro fürs ganze Jahr, dann ist man also bei 18,30 Euro im Monat im Abo. Oder man sagt, naja, ich brauche das eigentlich immer nur mal 2-3 Monate im Jahr und dann brauche ich das nie wieder. Es gibt ja auch diesen Fall, dass du, dann hast du irgendwo deinen Urlaub und willst deinen Urlaub damit bearbeiten. Oder du hast irgendwie immer nur, was weiß ich, im Winter ein wichtiges Shooting und das musst du bearbeiten und dann brauchst du das mal 2 Monate. Das kann man auch machen. Dann kann man das monatsweise für 29 Euro im Monat einfach mal buchen. Und wenn man das halt weniger als ein Jahr macht, dann lohnt sich das auch. Also es gibt da viele Optionen. Schaut euch das gerne mal an auf Capture One Pro. Ich halte Capture One nach wie vor für eine der RAW-Entwickler, die man ernsthaft als Alternative zu Lightroom nennen kann. Viele werden sagen, es ist sogar besser als Lightroom. Das hängt jetzt sehr davon ab, was man mit Lightroom macht. Zum Beispiel das Druckmodul bei Capture One ist nicht so ausgefeilt wie bei Lightroom, aber dafür ist der Farbeditor einfach überragend. Das muss man einfach wirklich sagen. Tolles Ding. Finde ich spannend. Beobachte ich sehr gerne, wie das weitergeht und bin sehr interessiert an euren Erfahrungen. Also wenn ihr das einsetzt in der Version 20, hinterlasst gerne mal Kommentare oder schickt gerne mal einen Audiokommentar auch an info@happyshooting.de.
Bleiben wir mal kurz bei Fotobearbeitern. Der Markus hat uns nämlich was gefragt und zwar schreibt er, Hallo ihr zwei, ich habe da meine Frage an dich, Boris.
Ja,
dann lese ich das ist mal für dich vor. Wie bindet man,
Lösch das findet.
Ah, okay, dann macht's Sinn, ja. Wie bindet man die Affinity-Foto optimal in Lightroom ein? Besonders so, dass wenn man in Lightroom Änderungen am Bild vornimmt, die Änderungen auch in dem eventuell schon in Affinity Photo bearbeiteten Bild übernommen werden. Oder geht das gar nicht? Vielen Dank euch und weiter so. 3, 2, 1, Happy Shooting, Markus.
Also. Du kannst ja auch erstmal was dazu erzählen, weil Affinity Photo
ja, setzt das
auch
ein, ne? Mache ich, ja, ja. Also folgendes, ich habe in Lightroom, da kann man sich quasi so Editoren einrichten. Das geht in den Einstellungen. Da habe ich mir Affinity Photo tatsächlich als separaten Editor eingerichtet. Und zwar so, dass der PSD-Dateien schreibt, bevor genau, er sie dann in dem externen Editor öffnet.
Das muss man halt in Lightroom einstellen, wenn du einen externen Editor hast. In welchem Format soll denn der externe Editor gefüttert werden?
Genau.
Und da kann man eben PSD wählen.
Korrekt. Und jetzt kannst du auf dein Bild in Lightroom rechts draufklicken und Edit in auf Englisch, auf Deutsch bearbeiten in wahrscheinlich und suchst dann da in diesen entsprechenden Eintrag Affinity Photo aus und dann macht er das auch in Affinity Photo auf. Mhm. Soweit, so gut.
Yep.
Und jetzt bist du in Affinity Photo, machst irgendwas mit dem Bild und speicherst es ab und es landet nicht automatisch wieder in Lightroom. Das ist so der Standard. Ne, das,
okay, also bei mir schon, aber erzähl mal weiter.
Naja, bei mir jetzt mittlerweile auch. Aber wenn man es einfach auspackt und eben das nicht alles richtig konfiguriert, dann geht das nicht. Diese sogenannte Roundtrip, also von Lightroom nach Affinity und wieder zurück. Es gibt aber die Möglichkeit, Affinity Photo umzukonfigurieren. Und zwar in den Einstellungen, findet man, glaube ich, direkt in den Haupteinstellungen, also wenn man die öffnet. Und zwar, dass Affinity es erlaubt, über importierte PSD-Dateien drüber zu schreiben. Da steht eine dicke Warnung dran. Das ist nur wirklich sinnvoll, wenn man es tatsächlich, das PSD als Austauschformat verwendet, mit einer DAM, also mit einer Digital Asset Management Solution, sowas wie Lightroom.
Genau.
Das heißt, Lightroom schickt an Affinity ein PSD. Du bearbeitest dieses PSD und sagst dann in Affinity Photo einfach Command S für Speichern. Und dann wird dieses Ding wieder als PSD gespeichert. Normalerweise würde das nämlich in einem Affinity Photo eigenen Format gespeichert. Ja. Das hat Vor- und Nachteile. Einer der Vorteile ist, man kriegt es tatsächlich in place wieder zurück nach Lightroom. Also man hat dann nicht irgendwie Doppelungen und so weiter. Ein Nachteil ist aber, dass Affinity Foto in ihrem eigenen Format .af Foto natürlich noch ein paar Sachen hat, die das PSD nicht kann. Das heißt, wenn man gewisse Sachen in Affinity Foto macht, dann landen die zwar schon in dem PSD, aber werden möglicherweise zum Beispiel gerastert und sind danach nicht mehr zu ändern.
Das ist natürlich korrekt, ja.
Ja.
Ich habe gerade nachgeguckt, es ist tatsächlich direkt im allgemeinen Bereich. Also Affinity Foto, dann Einstellungen. Und dann gleich vorne auf der allgemeinen Seite, da gibt es diese Option.
Ah, oh, super. Mhm. Ja, und das ist quasi der Weg, der Standardweg. Ne? Du hast dein Lightroom als Hauptquelle und dann öffnest du es in Affinity, machst da irgendwie Text drauf, keine Ahnung, speicherst es von dort quasi ab, dann landet es wieder in Lightroom. Mhm. Und in Lightroom kannst du jetzt hast du jetzt mehrere Möglichkeiten, mit dieser Datei umzugehen. Du kannst sie natürlich ganz normal weiter bearbeiten. Das heißt, jetzt nochmal irgendwie an Farben und sonst was drehen. Das geht. Und wenn du in Affinity tatsächlich die Original-PSD-Datei wieder öffnen möchtest, weil die immer noch die ganzen Layer drin hat, die ganzen Bearbeitungsebenen, dann musst du rechtsklicken und Original bearbeiten auswählen.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Genau, dann hast du natürlich das Original, wie du es mal in Affinity Photo hattest. Aber wenn du zwischendurch Änderungen mit Lightroom gemacht hast, sind die dann halt nicht drin. Logisch, ja. Weil die werden ja dann quasi on top gerendert.
Genau.
Und jetzt erzähle ich dir einen lustigen Bug. Vorweg noch, wenn nicht das PSD-Format gewählt wird zum Übertragen, sondern das TIFF-Format, geht das im Prinzip auch. Aber wenn man dann in Affinity Photo auf Speichern klickt, dann kommt so eine Meldung von Affinity. Oh, hier soll ich das mal vielleicht doch lieber im so speichern, dass die Layer-Informationen und bla bla bla, ne? Also ne? Features nicht verloren gehen. Und wenn man da sagt, ja, dann kommt halt der Dialog, wohin willst du speichern? Und dann wird halt dieses AF-Foto-Format verwendet. Ja. Würde man das mit Nein beantworten, wird auch das TIFF überschrieben und der Roundtrip geht auch. Aber mit PSD und dieser Option ist das einfacher und ohne nervige Rückfragen. Mhm. So, und jetzt der Bug, der mir aufgefallen ist. Und ich weiß nicht, ob das jemals ging. Mir war so, als ging das schon mal. Ich erkläre mal ganz kurz. Okay. Nehmen wir an, du hast ein Bild in Lightroom. Hast das so mal grob vorentwickelt, ne? So wie du es halt haben willst. Und jetzt willst du das in einem Editor öffnen, also zum Beispiel in Affinity Photo, um da Text draufzusetzen. Das ist so bei mir ein beliebtes Feature.
Klassischer Anwendungsfall, ganz klar.
Genau. So, dann sagst du also rechte Maustaste, editieren in Affinity Photo. Dann wird eine Kopie davon erstellt, in PSD, die kommt auf einen Stapel mit dem Original. Das finde ich in Lightroom ganz praktisch. Affinity Photo geht auf mit diesem PSD. Du machst ein neues Layer, legst da den Text drauf, sagst speichern. Vielleicht hast du auch noch ein paar Farbanpassungen gemacht, wo du schon mal gerade dabei bist. Sagst speichern und wartest einen Augenblick, dann siehst du das Bild in Lightroom mit dem Text oben drauf. Jetzt sagst du, okay, pass auf, das sieht schon ganz gut aus so mit dem Text, aber wenn ich mir jetzt diese in Lightroom die anderen Bilder links und rechts daneben angucke, da der Look ist noch nicht so ganz, da gehe ich mal hier in Lightroom nochmal ins Editieren und passe nochmal Farbe an. Also nimm nochmal eine Gradationskurve, nimm nochmal irgendwie die Schatten ein bisschen in die Tönung, keine Ahnung. Ich mache jetzt also auf dieses bearbeitete Bild on top eine Bearbeitung in Lightroom. Jetzt muss man ja wissen, diese Bearbeitung in Lightroom ist ja nicht destruktiv. Die ist ja nicht in dem Bild drinne, sondern das ist eine Handlungsanweisung, die in Form einer Sidecar-Datei oder in einer Datenbank, in Form einer Abfolge eines Protokolls drinne steht. Da steht, mach nochmal den Weißabgleich plus so viel, mach nochmal die Gradationskurve minus so viel. Das steht da einfach nur als Information und wird dann eben auf das Bild, was du da gerade hast, angewendet. Funktioniert auch. Jetzt sagst du, der Text müsste eigentlich noch ein Müh nach unten oder ganz auf die andere Seite. Sagst rechte Maustaste, editieren in Affinity Photo und sagst Original bearbeiten, weil du willst ja die Layer haben. Dann geht in Affinity Photo dieses Original auf, natürlich ohne deine letzten Farbanpassungen von Lightroom. Mhm. Aber du hast deinen Textlayer. Jetzt schiebst du den Textlayer auf die andere Seite und sagst speichern. Wartest wieder einen Augenblick. Jetzt taucht das Bild mit dem geänderten Text in Lightroom auf, inklusive der letzten Lightroom-Änderung, die ja als Handlungsanweisung oben drüber liegen.
Und du Ach denkst so, ja. Eigentlich sinnvoll.
Ja, denkst du, super, ne? Wunderbar. Und jetzt sagst du, prima. Gehst auf das nächste Bild und sagst, halt, war ja noch was. Gehst wieder zurück auf das Bild, was du gearbeitet hast. Und jetzt wird eine ganz andere Version angezeigt, nämlich eine alte. Wo der Text noch woanders ist. So als ob er quasi nicht den aktuellen, den Cache aktualisiert hast für die letzte Bearbeitung. Sondern siehst einen alten Stand von diesem Bild und denkst so, hä? Denkst, das ist ja komisch. Gehst in den Entwicklungsmodul von Lightroom, also sagst Develop. Und dann wird tatsächlich die letzte Bearbeitung angezeigt. Also der Text ist an der richtigen Stelle. Aber deine ganzen Lightroom-Änderungen sind weg.
Was?
Es ist quasi, als ob er das Protokoll weggeworfen hat an der Stelle.
Ist es denn noch in dem History-Tab drin?
Nein, ist weg.
Was?
Ja. Alle Regler sind wieder auf Null.
Ist das jetzt in der aktuellen Lightroom 9? Oder?
Ich hatte es... Oh, war das schon die 9? Es kann sein, dass es die letzte 8er war, die
ich also hatte. Also ich brauche diesen Roundtrip auch in der Regel nur, wenn ich irgendwo einen Text auf ein Bild draufpacken muss. Viel mache ich sonst dann nicht. Mhm. Und da habe ich nur gemerkt, dass der nicht immer sehr schnell ist, wenn es darum geht, das in Affinity abgespeicherte PSD wieder einzulesen. Da sitzt Lightroom bei mir manchmal einfach eine halbe Minute rum und wartet.
Ja, das ist der, genau. Der kriegt das nicht
sofort. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber das ist ja ein lustiger Bug. Naja, gut, dann.
Und also, wenn ihr halt glaubt, dass die Lightroom-Änderungen, die ihr da gemacht habt, erhalten bleiben, wenn ihr das Original nochmal bearbeitet, dann guckt mal lieber zweimal hin.
Genau.
Das Vielleicht bevor ihr auf Original bearbeiten klickt, das wäre jetzt halt der Workaround, das muss man sich nur merken. Bevor ihr auf Original bearbeiten geht, geht in das bearbeitete Bild rein, in Lightroom, wo ja dann die letzten Bearbeitungsschritte noch oben drüber ja drinne sind, und speichert euch diese Bearbeitung in Form eines Presets. Das kann man ja einfach machen. Dann das Original bearbeiten.
Als Sicherungskopie der Bearbeitung.
Ja, genau. Dann wieder zurück. Und dann kann man übers Preset seine Bearbeitung wieder draufwerfen. Ich meine, dass das mal besser ging. Ich würde jetzt aber meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, weil oft brauche ich es nicht. Aber ich meine, ich habe das schon mehr als einmal erfolgreich gemacht.
Na super.
Ja.
Na gut, also Markus, es geht aber nicht so aus der Box. Man muss ein bisschen dran rütteln.
Eine Option, aber es geht an sich zwei Optionen gut. Setzen. Eine in Affinity, ja. Eine in Lightroom. Das passt schon.
Genau. Gut.
Wunderbar. Schön.
Haben wir Klasse. Das auch.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, wir werden unterstützt von Jimdo, wo ihr euch Webseiten bauen könnt. Und statt euch jetzt zu erklären, wie toll das ist, sich mal eine Webseite zu bauen, das könnt ihr nämlich einfach ausprobieren, wenn ihr auf happyshooting.de/Jimdo geht und einfach mal kostenlos startet und euch mal so eine Dolphin-Seite baut, jetzt vielleicht gerade mal zur Weihnachtszeit, eine ganz tolle Idee, einfach mal alle Weihnachtsfoto da in eine Galerie reinwerfen. Wäre doch mal cool, kostet nichts, einfach mal ausprobieren, vielleicht macht es euch ja auch Spaß. Aber stattdessen möchte ich euch erzählen, dass Jimdo eine Weihnachtsaktion, einen Weihnachtskalender gestartet hat auf Facebook. Ja, ich weiß, wer nicht bei Facebook ist, kann jetzt gleich direkt zum nächsten Kapitel springen. Wer aber bei Facebook ist, der kann ja mal gucken, ob er nicht was gewinnen kann. Ich lese hier mal vor, alle Jahre wieder kommt die Jimdo-Geschenkezeit. Ab dem 28. November, läuft also schon eine Weile, verlost Jimdo auf Facebook 4 Wochen lang tolle Preise. Jede Woche gibt es eine neue Aufgabe, bei der du Jimdo Premium-Pakete sowie ein iPhone 11 gewinnen kannst. Komm also jede Woche wieder, es lohnt sich. Tja, wie macht man da mit? Ja, Jimdo auf Facebook besuchen, das ist halt facebook.com/jimdo.de. Dann die Aufgabe lösen, die Lösung in einen Kommentar schreiben und nach deinem Namen Ausschau halten, wenn die Gewinner bekannt gegeben werden. Ja, also wer sowieso bei Facebook ist, ich glaube, das kostet nicht viel Zeit, das kann man sich einfach mal gönnen. Und wenn es dann kein iPhone 11 wird, vielleicht wenigstens ein Premium-Paket für ein Jahr, wäre doch auch cool. Warum denn nicht? Kann man also mal machen. Ansonsten, wie gesagt, probiert das einfach mal aus. Dolphin kann ich euch empfehlen, extrem einfach. Ihr müsst überhaupt nichts über Webseitenentwicklung wissen. Einfach starten, ein paar Fragen beantworten. Ihr sitzt auch nicht wie blöd vor einer leeren weißen Seite, sondern habt gleich ein schönes Grundgerüst, was man an seine Bedürfnisse und Wünsche anpassen kann. Text rein, Bilder rein. Macht doch mal eine schöne Dezemberfolge. So einen kleinen Weihnachtskalender für eure Familie. Wäre doch mal ganz lustig. Dann könnt ihr da jeden Tag reingucken und vielleicht ein aktuelles Bild sehen. Das sind manchmal die einfachen Ideen. Einfach nur eine Startseite mit einem Bild. Und ihr könnt total easy da die Bilder tauschen. Geht sogar vom Smartphone. Tja, probiert's mal aus, happyshooting.de/Jimdo. Sollte euch das so viel Spaß machen, dass ihr sagt, oh, da will ich mehr haben. Ich will eine eigene Domain haben, will da einen Shop haben, will da Sachen verkaufen und. Dann guckt euch doch mal die kostenpflichtigen Pakete an. Da könnt ihr 15 Euro sparen mit unserem Code Belichtigung. Also könnt ihr einfach mal klicken, zum Beispiel für ein Jahr. Sagt ihr, ich will mal hier so ein Pro-Paket haben für so ein Jahr. Klickt euch das und gebt dann bei dem Shop den Code Belichtigung ein und spart 15 Euro auf den kostenpflichtigen Paketen. Schönes Ding. Danke, Jim,
für den Support. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Lass mal schauen. Wir gucken ja auch immer, oder ich gucke ja auch wieder mal, was so in der Landschaft passiert. Und da ist jetzt gerade was Neues rausgepurzelt. Du erinnerst dich an Skydio.
Nein.
Skydio, ich weiß nicht, das dürfte ein Jahr her sein oder so, war diese vollautonome Drohne, die dich beim BMX fahren oder sonst was filmt.
Die so wie irre zwischen den Bäumen durchgeflogen
genau,
ist.
Genau, die da keine
Äste mitnimmt Video.
Und so.
Ja, ich erinnere mich.
Skydio. Das Ding ist schon ganz, ganz cool gewesen, war nicht ganz billig, ich glaube, wir reden da von 2.500 Schlappen oder so. Es ist tatsächlich so, dass das an Bord halt irgendwie, ich habe keine Ahnung, 5 Millionen Kameras hatte und rundum genau dreidimensional weiß, was abgeht, also in jede Richtung quasi zwei Kameras und daraus dann so ein 3D-Modell live während des Fliegens so ein 3D-Modell der Umgebung gebaut hat und konnte dann dir folgen und
soweit so gut. Wie so ein Staubsaugerroboter in 3D. Die sollen da mal einen Sauger reinbauen, dann kann das Ding hier bei mir in der Wohnung drum fliegen. Das ist
eine super gute Idee. Nee, du brauchst nur den Boden aufräumen, dann muss das Ding nicht fliegen
können. Ja, Spinnweben in den Ecken oben an der Decke.
Ist egal. Das wäre es. Staubsaugerroboter, wo man den Boden nicht mehr aufräumen muss. Egal. Auf jeden Fall ist das Ding war so, hatte ich so im Blick als coole Tech-Demo, ne, das ist geil, das ist aber natürlich hier für den Preis und überhaupt ist das alles so ein bisschen utopisch noch.
Klar.
Ja, Skydio 2 ist jetzt raus.
Ach was.
Ja,
das klingt ja schon mal so, als ob das erste durchaus ein Erfolg gewesen sein könnte.
Ja gut, an dem zweiten arbeiten sie auch schon ein paar Jahre. Also die waren, während das erste rauskam, war das zweite schon fett in der Entwicklung.
Ja, so muss das auch sein.
Ja, was macht das Ding? Also die Hauptkamera, die quasi das Hauptvideo schießt, macht jetzt 4K60, also 4K mit 60 Frames pro Sekunde, schießt HDR-Video, hat einen aktuellen 1/2 Zoll Sony-Sensor drin. Fotografisch kann das Ding JPEG und RAW, also DNG. Die Videokompression ist auch okay mit 100 Megabit pro Sekunde, also da kann man ordentlich was reinpacken. Das ganze Ding wiegt knapp 800 Gramm. Inklusive Batterie, also ist kein Leichtgewicht.
Kein Spielzeug.
Das war auch ein fliegender Laptop, ne?
Ja, natürlich. Allein die Optik für die Kameras.
Ja, und die ganze Machine Learning-Geschichte.
Ja.
Das Ding fliegt 36 Miles per Hour, das sind knapp 60 km/h, das voll autonom. Ist
heftig schnell für so ein Ding.
Das ist nicht langsam. Auf eine Batterie 23 Minuten lang. Die Hauptkamera hat einen 3-Achsen-Gimbal, also ist voll Standard. Stabilisiert und hat einen Range von 3,5 Kilometern.
Also Funkreichweite.
Wie weit das hier auch immer irgendwie sinnvoll ist,
darfst du eh nicht, ja, ist klar.
Aber kontrollierbar?
Ich glaube, das geht gar nicht so um die maximale Reichweite, sondern einfach nur um Sicherheit zu haben, dass es auch bei kürzerer Reichweite einigermaßen störsicher ist und nicht plötzlich die Verbindung abreißt. Ist schon ganz gut.
Also sie hat natürlich nach wie vor diesen vollautonomen Modus, kann sie aber auch anders kontrollieren. Also sie hat einen Controller tatsächlich, so mit zwei Joysticks und so, wie sich das gehört. Kann sie aber auch über ein Telefon, also über ein WLAN, glaube ich, kontrollieren. Oder über den sogenannten Beacon. Der Beacon ist ist wieder so eine Fernbedienung, die man in die Hand nimmt. Und da weiß nicht genau, was da genau dran ist.
Ist das nicht das Ding, was das Teil anpeilt, um dir zu folgen? Oder macht es Folgen tatsächlich über reine Formerkennung?
Ich glaube gar nicht, das ist tatsächlich visual. Okay. Ich glaube, das ist tatsächlich visual. Wobei, ich glaube, in dem Beacon da auch irgendwas drin ist, weil sie macht tatsächlich auch, die alte, die konnte man tatsächlich noch ein bisschen verarschen, wenn man irgendwie hinterm Baum rumgerannt ist. Und da konnte sie einen verlieren. Und die Skydio 2 soll tatsächlich auch einen Follow bei Sichtverlust hinbekommen.
Ja, dann ist das also,
dass sie dich nicht mehr verliert.
Dann wird das ein Funkfeuer sein.
Irgendwas stand auch aus so ein GPS drin. Also
wenn du ins Auto steigst, dann fliegt sie wahrscheinlich im Auto hinterher und solche Späße.
Vielleicht. Wie gesagt, ich habe jetzt nur die Website gesehen und ein Video, wo man so ein bisschen was drüber bekommen von tested.com, da gibt es ein neues Video. Das Ding hat keinen Käfig mehr. Vorher waren die Rotoren hatten so Guards drumrum.
Ja.
Die sind jetzt weg. Sieht auch anders aus, das Ding, aber sie scheinen ihre Algorithmen tatsächlich noch mal ein bisschen optimiert zu haben. Also braucht man wohl nicht mehr.
Das klingt gut.
Also fliegt jetzt garantiert nirgendwo mehr rein, so wie es aussieht. Die haben ihre komplette Architektur des Visual Sensing, also der Sichtnavigation, verändert. Und zwar, vorher waren es tatsächlich 12 Kameras, also 2 in jede Richtung, vorne, hinten, rechts, links, oben, unten. Und jetzt haben sie das, machen sie das mit weniger Kameras, glaube ich, aber Fisheye-Kameras. Mit allem, also aktuelle, im Prinzip Smartphone-Kameras, mit Rolling Shutter, mit allem Zeug, was da irgendwie schlecht ist dran. Und zwar, um um im Prinzip an Smartphone-Technologie dran zu bleiben. Also sie schauen sich jetzt ganz massiv in den Bereich der Smartphones um für die Technologie, haben dafür ihr Machine Learning angepasst und insgesamt sieht die Kamera um sich drumherum 45 Megapixel.
Wow.
Das ist also von der Auflösung besser als das, was vorher drin war.
Auf alle Fälle, ja.
Aber es hat halt irgendwie deutliche Anpassungen gebraucht, was das Machine Learning angeht, um dann quasi das 3D-Modell aus diesen krummen, runden Fischeis irgendwie zu generieren. Ja, ansonsten hat das Ding so die Programme, die man heute so von DJI kennt, so Droney und Hover und Dolly Shot und so weiter, also so cinematische Sachen.
Ja, was DJI so vorlegt, musst du heutzutage wahrscheinlich einfach bringen.
Ja, und vom Preis her, und das ist interessant, wenn ich mich nicht täusche, habe ich gelesen, dass das Ding $1,000 kostet.
Das ist ein deutlicher Trend nach unten.
Das ist eine Ansage.
Für so ein autonomes Teil.
Das ist tatsächlich eine Ansage. Es ist natürlich immer noch die Frage, wofür braucht man es, aber es gibt mit Sicherheit genügend Anwendungsfälle, wo das sinnvoll ist. Mhm. In einem Interview hat der Chef auch etwas verschleiert auf die Zukunft hingewiesen, dass da also dann so Thema mehrere kooperativ miteinander arbeiten und dass sie auch ganz deutlich industrielle Anwendungen sich vorstellen können. Reden Sie von Untersuchungen von irgendwelchen Anlagen und solchen Geschichten.
Jetzt stell dir doch mal Sportevents vor. Also wenn zum Beispiel du wirst jetzt sicherlich nicht für jeden Teilnehmer da jetzt eine Drohne fliegen lassen, das meine ich jetzt nicht, aber wenn du jetzt sagen kannst, okay, pass mal auf, was weiß ich, so ein Skiabfahrtfahrer hat jetzt irgendwie noch so ein Beacon in der Tasche oder wird kurz angeklebt, hier, dem folgst du jetzt mal und dann fliegt das Ding quasi hinter, neben oder davor im gebührenden Abstand so eine Abfahrt runter, also volle Geschwindigkeit wird das Ding nicht schaffen, aber es kann ja ein bisschen abkürzen. Da sind mit Sicherheit ein paar Bilder drin oder bei Langlauf oder bei längeren Läuferstrecken, dass du sagst, jetzt hier diesem Pulk hier mal folgen und dann lässt das Ding einfach mal irgendwie hinterherfliegen, dass du einfach noch eine neue Perspektive hast. Also ich sehe da schon Anwendungsfälle für sowas.
Naja, und vor allem, wenn du darüber nachdenkst, dass das in Zukunft tatsächlich auch, dass die kooperativ arbeiten können. Das, wie gesagt, da war nur gehintet, das ist noch nicht offiziell, aber stell dir vor, du hättest jetzt, bleiben wir mal beim Abfahrtsrennen und an diesem Hang sind irgendwie 20 von den Teilen unterwegs, die sich das aufteilen. Mhm. Na, und dann ist der Skifahrer zu schnell und dann übernimmt die nächste Drohne für ein Stück.
Für den nächsten Abschnitt,
Und eine links, eine rechts, eine vorne, eine hinten, oben und so weiter.
Also da sind mit Sicherheit coole Perspektiven drin. Vielleicht fliegt sie dem nächsten im Skispringer hinterher, wer weiß. Also klingt jetzt total lächerlich,
mit dem Skispringen.
Aber stell dir das mal vor, was du da für Bilder rausziehen könntest. Ich glaube, da ist noch Musik drin.
Und dann hast du halt irgendwie so einen ganzen Park von den Dingern, weil 1000 Stück, wenn du da so Broadcast-Produktion machst, dann hast du halt irgendwie 50 davon und während die ersten 20 irgendwie arbeiten, laden die anderen nach und dann
wechseln sie sich ab. Ne? Fliegt mal zurück, dann holst du die Bilder runter, in der Zeit fliegt der nächste los.
Beziehungsweise laden selber. Das eine, was ich noch in dem Video gesehen habe, ist, da haben sie völlig unkommentiert gezeigt. Das ist eine Kiste, das ist so wie so eine Schuhschachtelartig von der Größe her. Und dann geht so ein Plexiglasdeckel auf, also geht wie so ein Garagentor nach oben so ein bisschen. Ja. Und dann fährt so ein Arm da raus und auf dem Arm sitzt die Drohne und dann hebt die ab. Und dann kommt die irgendwann wieder zurück und landet auf dem Ding und fährt wieder rein und der Deckel geht wieder zu. Okay. Also jetzt stell dir das mal vor, wie so ein, kennst du das von früher noch, hast du es mal gesehen, so Lastwagen mit so Brieftauben?
Ja, selbstverständlich.
So Taubenrennen, ne? Wo die quasi dann so lauter so Fächlein haben, wo die Tauben drin sind und dann fahren die irgendwo hin und dann macht man die auf und dann wird geguckt, wie schnell die nach Hause fliegen. Und stell dir mal vor, du hast irgendwie so ein LKW, so ein Übertragungs-LKW mit 100 von den Dingern an der Seite, machst du einmal den Deckel auf und dann wie so ein Bienenstock, dann fliegen die so.
Und kommt zum Laden selber wieder zurück, wie so ein Staubsaugerroboter.
Geil.
Und demnächst dann so eine richtig fette Drohne mit so einem fetten Akku, dass sie dann quasi in der Luft nachgeladen werden.
Oh, das
so für längere Strecken.
Aber das, ich meine, wenn man das bei den Kleinen hinkriegt, dann kriegt man natürlich auch eine dicke Drohne damit hin und da hängt dann halt irgendwie die Broadcast-Kamera drunter.
Ja, da hängt ein dickes Stromversorgungskabel dann nach unten.
Und alles voll autonom und dann brauchst du nicht mehr, brauchst du nur noch jemand, der auf den großen grünen Knopf drückt.
Wieso muss ich gerade an so Animes denken mit so schwebenden Städten und so Steampunk-mäßig?
Ja, wir steuern auf eine spannende Zukunft zu.
Aber wir albern rum, aber das Ding scheint mir wirklich richtig geile Technik zu sein.
Also es ist tatsächlich jetzt so in einem Preisbereich, wo es natürlich mit seiner Vollautonomie
schon
spannend wird. Eigentlich kommt jetzt als nächstes wieder DJI, die müssen nachziehen, die müssen sowas auch machen.
Ist im Grunde genommen selbst jetzt für fortgeschrittene Hobby-Ambitionen richtig cool. Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Also Pferde kannst du trainieren, auf das Geräusch eben nicht zu reagieren, dass sie da keinen Schiss davor haben. Das ist bei unseren Pferden wirklich kein Problem mehr mit diesen Dingern. Du könntest also, wenn du einen schönen Ausritt machst und da das Ding ja auch Bäumen ausweicht, selbstständig, könntest du einfach einen Ausritt machen am Waldrand lang oder durch den Wald durch und dich dabei einfach selber filmen. Das ist doch geil. Es ist super, wirklich.
Ich finde das cool. Ich weiß es ja nicht. Also eine Drohne hat auch heute allein schon wegen dem Lärmpegel immer noch so einen gewissen Arschlochfaktor. Sorry, aber das ist so.
Ja, du, aber wenn...
Also, stell mal vor, du bist ein einsam in der Natur, es ist total toll,
du hörst du hörst das Geräusch schon, aber ich lade dich gerne mal ein zu uns, also wenn du ein bisschen rausgehst aus dem Dorf und da so die Reitwege lang gehst, ab und zu donnert da auch mal jemand mit seiner Enduro irgendwie durch und da ist so eine Drohne dann immer noch leiser und die ist ja auch nur ein paar Minuten unterwegs.
Also ich habe halt Angst, dass die Drohnen Spaß. Irgendwann zum Laubbläser der Lüfte werden. Lass uns auf den Boden zurückkommen.
Sehr gerne.
Der Marco schreibt.
Ich lese mal vor. Der Marco schreibt, hallo ihr beiden. Nächsten Mai plane ich eine Rundreise nach Irland. Und da ihr beiden euch nicht nur mit Reisefotografie, sondern auch mit Olympus auskennt, dachte ich frage einfach mal nach euren Empfehlungen. Erstens zur Reisefotografie. Welche Ziele in Irland könnt ihr besonders empfehlen? Habt ihr Tipps, die ich bei der Reiseplanung berücksichtigen sollte? Ich mache hier mal einen Break, weil danach geht es um die Technik.
Ja, also für mich persönlich, ich bin ein Riesenfan, da war ich jetzt auch schon mehrmals so im Nordwesten oben, County Donegal. Das ist einfach eine klasse Ecke am Atlantik, an der Atlantikküste. Das ist für mich so immer noch so das ursprünglichste Irland da oben. Von dort aus kommt man übrigens auch schön nach Nordirland rüber. Also von dort aus eher in den Osten rüber dann. Auch da gibt es tolle Ecken. Überhaupt die gesamte Westküste von Irland, die ist mittlerweile auch toll vermarktet. Die haben da so eine Fremdenverkehrsorganisation, die das dann also richtig in Szene setzt. Das läuft dann unter Wild Atlantic Way. Das findet man auch unter wildatlanticway.com. Da ist also sehr viel gut beschildert, sehr gut zugänglich. Trotzdem ist es immer noch sehr, sehr ursprünglich und sehr schön. Vor allem halt, also an der Küste, da hast du halt immer diese Lichtwechsel, die schnellen und Wetterwechsel. Kannst schnell nass werden, aber nach 5 Minuten ist das auch schon wieder durch. Also Regenjacke ist ganz wichtig. Für die Kamera eine Duschhaube. Also tatsächlich dort kommt das bei mir ganz oft zum Einsatz, wenn die Kamera auf dem Stativ steht mit irgendwelchen tollen Küsten und so weiter und dann kommt mal eben so ein 5-Minuten-Regen durch, dann die Duschhaube oben auf die Kamera, noch so ein Küchenmikrofasertuch in der Tasche, damit kannst du dann auch was trocken reiben mal schnell. Also die Ecke ist schön, aber Irland ist eigentlich überall schön. Relativ zentral gelegen ist zum Beispiel Newgrange, das ist so eine alte Grabstätte. Die fand ich immer schon sehr beeindruckend, weil die uralt ist und da kann man tatsächlich auch hin und kriegt auch eine Führung, kann da auch reingehen. Wir, also Moni und ich, als wir da tatsächlich mal geurlaubt haben, da haben wir uns per Airbnb, sind wir da immer untergekommen. Also wir haben Hotels gemieden, wo es ging, sondern das Schöne an Airbnb in Irland ist halt, du hast fast immer Kontakt mit Locals, du kriegst Tipps, du kriegst Hinweise, du kriegst so ein bisschen mit, wie das Leben dort stattfindet. Und das war immer irgendwie toll. Also viel besser als so ein anonymes Hotel, wo du, also dieser Kontakt zu den Locals ist wichtig, finde ich. Und den kriegst du halt als Tourist so am einfachsten. Mhm. Ja, Aran Islands, genau. Moni schreibt gerade noch, Aran Islands sind auch wunderschön. Da kannst du eine Fähre rüber und ja, ist alles sehr schön und ursprünglich.
Sehr schön. Ja, und dann hat er natürlich eine Frage zur Technik. Er sagt ja, Marco, ne, arbeitet mit Olympus. Und zwar schreibt er, derzeit fotografiere ich mit dem OMD, mit der OMD EM1 Mark I. Und im ganzen Zoo von Objektiven hat er hier 12 bis 40 hat er, das Pro, ne, das sind 2,8er. Dann hat er Festbrennweite 17, 45 und 75 mm, jeweils die 1,8er. Schöne Dinge. Also ist er eigentlich ganz gut ausgestattet. Und jetzt fragt er, lohnt sich eurer Meinung nach ein Upgrade auf die EM1 Mark II? Die hat ja ein bisschen mehr Megapixel. Oder sollte ich das Geld lieber in Objektive investieren? Und wenn Objektive, dann lieber Ultraweitwinkel, mehr Lichtstärke oder mehr Tele? Also jetzt würde ich sagen, wenn meine Mark I nicht kaputt gegangen wäre, hätte ich die Mark II auch nicht gekauft. Ob ich das bereut hätte, weiß ich nicht, weil die ist schon schick. Die hat schon ganz schön Schub nach vorne gemacht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit irgendwelche Firmware-Updates bei der Mark I auch dafür sorgen, dass das Autofokus-System so viel besser wird. Aber das brauchst du bei Landschaft ja eigentlich auch nicht wirklich. Also ich würde sagen, bevor du jetzt auf eine Mark II upgradest, würde ich im Bereich Landschaften, was ich so bisher gesehen habe, Chris, wenn ihr wiedergekommen seid von den Bildern her, würde ich eher noch auf was Weitwinkligeres setzen, weil das 12 bis 40, was er hat, das entspricht ja einem Bildwinkel am Kleinbild von 24 bis 80.
Ja, aber das, viel weiter als 24 mache ich auch nicht.
Das ist schon ganz cool. Aber wenn du jetzt vorstellst, du hättest ein Äquivalent von 14 bis 28 und könntest mal so richtig in die Weite gehen. Meinst du, es würde sich lohnen bei der Landschaft oder ist das ohnehin alles so weit weg, dass mit 24 du eigentlich schon weit genug bist vom Winkel?
Also ich immer. 24.
Das ist der Klassiker. Ne?
Also 24 auf Vollformat ist die Brennweite. Aber meine Antwort dafür ist, meine Antwort auf die Fragen, soll ich mir lieber eine Kamera oder lieber Objektive kaufen, ist immer weder noch. Du hast eine klasse Ausrüstung.
Es ist eigentlich alles da.
Die wenigsten Leute schöpfen das, was sie haben, wirklich aus. Ist tatsächlich so. Ne? Die Ausrüstung kann fast immer mehr als der Fotograf. Und da zeige ich jetzt mit dem Finger auch auf mich, weil ich habe Kameras, ich bin schlechter als die Kameras. Die Kamera kann immer mehr als ich. Und die Objektive sowieso. Das heißt, ich würde dir lieber raten, dann vielleicht doch nochmal in einen hübschen Workshop oder sowas zu investieren, wo du nochmal vielleicht deine Skills nochmal ein bisschen feilen kannst und noch ein bisschen mehr lernen kannst darüber, wie man mit Licht umgeht, wie man mit Farben umgeht, wie man mit Bildkomposition umgeht und so weiter. Das kann dir nämlich kein Geldschein kaufen.
Also ich würde, Marco, bei dem Equipment, was du schon hast, den Objektivpack, den du hast, würde ich sagen, bist du extrem gut gerüstet. Mehr Lichtstärke brauchst du nicht, weil ob du jetzt F1.8 oder 1.2 hast, mal ehrlich, du bist nicht da, um irgendwie buttercremige Hochzeitporträts zu machen. Und selbst das wäre mit dem 75-1.8 problemlos möglich.
Im Gegenteil, du bist ganz oft.
Bei Landschaft musst du doch eh abblenden.
Und an so Küsten, da bist du dann möglicherweise, hast du noch einen ND-Filter und möchtest irgendwie Wasser verwischen und dann hast du, es ist völlig egal, dann machst du halt die Blende ein bisschen weiter zu und.
Ja, das wäre eigentlich der Punkt, also Marco, wenn du unbedingt in Equipment investieren möchtest, also das Gefühl kenne ich ja nun durchaus auch, also wenn man unbedingt investieren möchte, vielleicht investiere in ein Filtersystem. Hol dir ein paar Filterscheiben, ND-Filter und ND-Grad, damit du eben solche Langzeitbelichtungen machen kannst. Einen schönen ND-Filter, vielleicht einen 16-fachen, 64-fachen, 1000-fach Filter. Die kannst du auch miteinander kombinieren und dann kannst du halt wirklich die Wolken mal schlierenartig vorbeiziehen lassen und solche Späße. Ich glaube, da hast du deutlich mehr mitgewonnen als jetzt noch ein Objektiv.
Und dann im Februar zum Baikalsee mitkommen, da üben wir das dann.
Das ist natürlich auch ein Grund, Geld zu sparen und jetzt nicht eine Mark II zu kaufen.
Wunderbar. Ja. Nee, aber nicht so ungut. Ich meine, ich kenne das ja, ne? Das ist der Unterschied. Das ist das Wollen und das Brauchen. Das sind halt zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Absolut. Aber ich denke, er ist da wirklich gut ausgestattet. Tja,
Also der Objektivpark und so weiter klingt eigentlich. Klingt eigentlich gut.
Ja, kein Problem.
Ohne die jetzt persönlich zu kennen.
Alle gut. Kein Schund dabei, was er da aufgezählt hat.
No.
Sehr gut. Dann, achso, soll ich noch zu Ende lesen?
Was denn?
Ist eigentlich viele Grüße aus Oberursel bei Frankfurt. Marco,
13. Wir grüßen zurück.
So, alles klar. Ja, dann
wir haben grüßen wir hier zurück.
Absolut analog News hast du hier.
Ach so, ja. Absolut analog. Das Buch, was Moni und ich mal vor ein paar Jahren geschrieben haben und zwischendrin abgedatet haben. It's the gift that keeps on giving. Das ist gerade irgendwie, kriegt das gerade Sichtbarkeit und das ist total schön. Zum einen in der Fotoklassik, Ausgabe Januar 2020, also die ist jetzt schon raus, in der aktuellen Fotoklassik in der Zeitschrift, ist ein Buchauszug drin aus dem Buch. Sehr schön. Über das Thema Archivierung, das ein Teil den Moni geschrieben hat. Und dann haben wir hier in Deutschland die zweite Auflage rausgebracht mit Überarbeitung. Die ist jetzt auch im Englischen raus. Die ist jetzt seit einem Monat in den USA erhältlich.
Sehr cool.
Das Cover sieht fast gleich aus wie das Deutsche, nur dass sie statt dem schönen Orangeton irgendwie so ein Blau verwendet haben. Kann man es wenigstens unterscheiden. Dann
für Sammler immer wichtig, immer irgendwas ändern.
Naja, es ist halt sichtbar, deutlich sichtbar, dass es ein anderes Buch ist. Dann in...
Das nächste hat mich überrascht.
Mhm. Ja, uns auch. Also wir kriegen das ja hier so ab und zu mal mit, dass so ein Verlag, also es gibt dann eben das deutsche und das englische Manuskript und der Rocky Nook Verlag, der das englische Manuskript eben rausgebracht hat, die haben dann auch irgendwie, ja, kommt mal eine E-Mail, ach übrigens, wir haben das Manuskript jetzt an einen Verlag in China verkauft. Mhm. Und das war so, okay, gut, aber das heißt noch nicht unbedingt viel, ne? Dass, bis da was kommt, ist dann die Frage, weil die müssen übersetzen und müssen sich ja dann entscheiden, was sie da irgendwie draus machen, wie sie es aufbereiten und so weiter. Ja, und jetzt ist das tatsächlich in China raus. Das absolut also analog.
Auch in chinesischer Schrift gesetzt?
Natürlich. Das ist irgendwie, das ist schon sehr surreal, weil wir haben dann auch jetzt hier zwei Kopien davon bekommen, also zwei Bücher bekommen. Das ist, wir können es natürlich nicht überprüfen. Also ich hab mal so ein bisschen mit dem Google Translate mal so ein bisschen in dem Buch rumgeguckt. Du kannst ja so die Kamera einstellen, dass sie dann irgendwie live zeigt, die Bilder. Es macht einen guten Eindruck.
Es steht
das drin. Das Buch selber ist der Hammer vom Druck her. Also die Bücher hier in Deutschland und auch in Amerika, die sind gut, die sind sehr gut von der Qualität, aber die Chinesen haben da noch mal eins draufgelegt. Also vom Papier, die Druckqualität, die Bücher, die Bilder haben so einen Glanz und geile Kontraste. Das Design vom Cover haben sie geändert. Das sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Und dann haben sie noch eine Überraschung eingebaut, weil sie, also das ist nicht nur einfach so ein Buch wie hier, sondern es hat zusätzlich noch so eine Schutzhülle, also so ein, auf Englisch heißt es Dustcover, also so ein Schutzumschlag heißt es, glaube ich. Und den machst du ab und dann ist das Buch drunter orange.
Ach,
okay. Und sieht aus wie so eine Kodak-Filmschachtel für Großformat. Ja. Unglaublich.
Schöne Idee.
Wunderbar, in dem richtigen Farbton und alles. Fand ich total schön. Ja, und hat hinten eine offene Fadenbindung, was man auch das eher auch so bei high-endigeren Sachen sieht. Mhm. Also wir sind total hin und weg, was die Chinesen da aus unserem Buch gemacht haben.
Cool.
Also wer jetzt in China gerade ist oder wer Chinesisch spricht oder so, es gibt das jetzt bei PT Press ist es rausgekommen. Und ja, ist geil. Also wir sind da echt völlig mit offenem Mund da gesessen, als das gekommen ist.
Ja, das ist doch ein super Aussteller mal so.
Es ist wunderbar.
Kann man sich schön zu Hause mal hinstellen.
Und das steht jetzt im Regal neben der Taiwan-Ausgabe, die auch in Chinesisch ist, vom Weitwinkelbuch.
Sehr schön. Das passt es ja.
Aber das hier ist Mainland China, also das ist direkt in China. Ach ja, und noch was über Absolut Analog. Es gibt zwei Workshops 2020.
Yay!
Und zwar im Mai gibt es den Großformat-Workshop. Großformat für alle. Also wer da mal reinschnuppern möchte, soll das da gerne tun. Und im September gibt es wieder den Film-Extrem-Workshop, allerdings bei uns hier in der Villa, also die Villa-Edition. Und da, ja, da gehen wir mal so richtig in die Extreme, was man mit Film alles machen kann und vielleicht auch nicht machen sollte, aber trotzdem tut. Da reden wir von extremen Belichtungen, da reden wir von Push und Pull und abgelaufenem Material und so weiter und so weiter. Das im September. Und es gibt dann noch einen dritten Workshop, der ist aber noch nicht auf der Website. Das ist nochmal so ein Einsteiger-Workshop für Film. Der ist dann im Oktober. Der wird aber auch demnächst irgendwann online gehen. Mhm. Ja, ja, das schön. War absolut analog. Es ist, ist geil, was analog gerade alles passiert. Das ist
ja, ist aber schön. Wild. Also das entwickelt sich gerade wieder. Kennst du Bares für Rares? So eine Fernsehsendung?
Ich weiß, dass es die gibt, aber die gucke ich nicht.
Von dem Lichter aufgezogen. Habe ich ganz gerne mal an. So ganz nettes Unterhaltungsprogramm. Und da wurde dann auch schon mal erwähnt, und das ist ja nun wirklich purer Mainstream da, und die Händler haben nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Kameratechnik und so. Aber selbst da wurde neulich erwähnt, dass das im Kommen ist und da die Nachfragen offenbar auch langsam wieder steigen. Also was auch so alte Kameras und sowas angeht.
Hat das doch schon länger so.
Ja, aber es kommt so. Ich habe immer den Eindruck, dass es so ein bisschen in dieser nerdigen Bubble, weißt du, dass Leute sagen, ah, jetzt mache ich das mal oder so Hipster-Style. Aber das kommt jetzt tatsächlich so im Mainstream an. Das finde ich eine sehr schöne Entwicklung.
Ja. Finde ich gut.
Sehr schön.
Gut, wo wir gerade bei Workshops sind, es ist jetzt dann Weihnachten bald. Und wir, also du und ich, wir machen ja auch Workshops.
Richtig.
Und da wollen wir ganz kurz mal drauf hinweisen, weil die sind jetzt auch online. Und zwar machen wir drei Stück im Jahr 2020. Das ist natürlich selbstverständlich also der Lichtworkshop. Ja, da, gut, klar, Klostergeister gehört natürlich noch mit rein,
aber die Villa-Workshops.
Genau. Die Villa-Workshops. Und zwar geht es einmal um den Lichtworkshop für alle, die einsteigen wollen in das Thema. Also diese Workshops sind tatsächlich sehr anfängerfreundlich. Und wenn ihr jetzt hier zuhört und euch schon immer gedacht habt, das ist so interessant, aber ich traue mich nicht, ich habe Angst, weil die anderen immer viel besser sind als ich und so weiter. Keine Angst, sondern kommt einfach, das ist der richtige Termin für euch. Lichtworkshop ist im Juni.
Ist und immer wieder sehr, sehr beeindruckend in offene Münder und auf ganz groß weit aufgerissene Augen zu sehen, wenn man
am
eigenen Eib erlebt, was man mit einem externen Licht so alles anstellen kann.
Da merken die Leute halt, wie viel sie aus ihrem Equipment rauskitzeln können, wenn sie nur wissen, wie man mit Licht umgeht oder wie man Licht erkennt und dann eben richtig damit umgeht.
Oder wenn du halt noch nicht so viel Equipment hast, wie wenig du investieren musst, um wirklich nochmal eine ganz neue Schippe raufzulegen auf die Bilder. Oh.
Also Spiegellose mit Kit-Objektiv ist mehr als ausreichend dafür.
Absolut.
Wir haben die wieder geteilt in zwei Teile. Das heißt, der Samstag und der Sonntag sind getrennt buchbar. Also wer einfach nur sagt, ich will da mal einen Tag probieren, der kann da einen Tag teilnehmen für 149 Euro. Oder beide zusammen buchen, sind dann 279, glaube ich. Ja, und der erste Tag von diesen Villa-Workshops ist immer der Tag mit dem, ja, wo wir die Grundlagen bearbeiten. Und der zweite Tag ist dann eben der, wo wir weiter in die Tiefe gehen. Also wie gesagt, Lichtworkshop im Juni, dann im Juli der Mensch-Workshop. Mensch ist einfach, ja, ist das zweite große Thema, was wir immer wieder merken, dass die Leute zwar die Technik gut beherrschen, vielleicht auch schon mal auf dem Lichtworkshop waren und dann sagen, ja, aber ich traue mich jetzt nicht oder ich krieg's nicht richtig hin. Dass die Leute toll aussehen vor der Kamera.
Ja, den Menschen vor der Kamera motivieren, anleiten, anweisen. Ja,
Thema Posen, Thema gutes Licht für Menschen, Thema wie Porträt-Nachbearbeitung und so weiter, Thema Gruppenbild. Ja, ja und dann den wir letztes Jahr schon mal angerissen haben, aber den wir dieses kommendes Jahr jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen ausbauen, und das ist der Tabletop-Workshop. Also Tabletop-Fotografie. Da geht es darum, kleine Sachen perfekt in Szene zu setzen. Da gehören natürlich so Produktfotografie-Sachen dazu, aber auch so Actionfiguren, Toy-Fotografie. Das wird immer größer, dieses Thema. Dazu gehört, wie baue ich ein Set, wie gehe ich mit Effekten um, Rauch und Feuer und was weiß ich alles. Dazu gehört natürlich so Auswahl von Objektiven und Kameraeinstellungen, gute Lichtsetzung. Das Schöne dabei ist, man braucht eben nicht das große Studiolicht, sondern kann mit relativ kleinem Licht verdammt geile Sachen machen. Mhm. Dazu gehört aber natürlich dann, das ist ein bisschen Studiofotografie ist dabei, weil wir tatsächlich dann viel mit künstlichem Licht arbeiten. Der eignet sich für, ja, auch für Leute, die sagen, ich habe eine Firma, ich muss meine Produkte im Web präsentieren zum Beispiel. Ja. Aber eben auch ein sehr spielerischer Rangang. Und natürlich auch Thema Nachbearbeitung, Thema Compositing, wie baut man Sachen zusammen und so weiter. Also die drei Workshops legen wir euch ganz warm ans Herz. Alle das drei, wie gesagt, mit Anfängertag und oder mit Grundlagentag und mit fortgeschrittenem Tag, jeweils im Wochenende. Einmal im Juni, einmal im Juli und einmal im November. Der Tabletop ist im November, weil da kann uns das Wetter egal sein. Der findet drinnen statt. und dann im Mai natürlich noch Klostergeister. Mhm. Da ist tatsächlich, glaube ich, jetzt wieder ein Platz frei geworden. Passiert ab und zu mal. Also wenn ihr sagt, oh, der ist eh ausverkauft, guckt mal, vielleicht gibt es da noch einen Platz.
Ja, lasst euch direkt auf die Liste setzen. Die Chancen sind da noch groß. Ist da noch eine Weile hin.
Ich weiß, ich habe jetzt keine aktuellen Informationen vom Kloster, ob sich da jetzt in den letzten Wochen noch was getan hat. Aber das ist so die letzte Info, die ich hatte. Also traut euch da ruhig auch. Alle diese Workshops, wie gesagt, sind anfängertauglich. Das heißt, keine Angst. Guck mal rein. Und aber auch die Fortgeschrittenen werden was mitnehmen. Ganz sicher sogar.
Wunderbar.
So.
Möchtest du das nächste in dieser Folge machen oder sollen wir es in der nächsten Folge machen? Oder ist es kritisch?
Es ist halt ein bisschen zeitkritisch.
Dann lass es uns mit reinnehmen. Komm, was kostet der Tag? Ist auch alles gut hier.
Geht auch ganz schnell. Ein Jingle.
Der andere Chris M. hat uns den Jingle gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ein Gerücht. Das war eine Küche mit ich glaube, Bratpfanne war es oder so.
Ja, und ein Topf, der irgendwie blubbert. Und so.
Nee, ich gehe mal ganz kurz über die aktuellen Gerüchte. Canon gerüchtelt mit zwei Sachen. Das eine ist, ob da vielleicht ein Hybrid-Bajonett kommt. Also ein EF-RF-Bajonett. Ich bin mir nicht sicher. Also das ist halt die Frage, ne? Weil du hast ja
nicht einen anderen Durchmesser?
Das ist das eine, das andere ist das Auflagemaß. Das heißt, der Abstand zwischen Objektiv und Sensor ist halt ein anderer. Das würde natürlich die Wechselhürde senken, ne? Wenn du sagst, klar, ich habe aber EF-Objektive und will keinen Adapter haben. Aber ob sie es machen, ne, mit einem integrierten Adapter, den man rausklappen kann, oder mit einem Sensor, den man vielleicht irgendwie verschiebt, das ist halt, halte ich für unwahrscheinlich.
Den präzise in der Ebene zu halten, das glaube ich nicht. Also wenn wir das ein ausklappbarer Adapter sein, aber
Aber selbst das hat kein Kamerahersteller bisher gemacht und ich halte es für nicht wirklich sehr, sehr wahr. Das zweite Gerücht von Canon ist die 1DX Mark III, die kommen soll.
Ja, das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass die kommt.
Genau, ein nicht bekannter Fotograf oder ein unbekannter Fotograf, der behauptet, mit der Kamera schon fotografiert zu haben, machen die ja, ne, bevor sie eine Kamera raushauen, kriegen ja manche ausgewählten Fotografen eine und dürfen dann quasi inkognito mit dem Ding schon mal üben. Mhm. Der behauptet, das Ding hätte In-Body Image Stabilization, also Sensorstabilisierung.
Sensor?
Bei Canon? Weiß ich nicht.
Meinst du, die springen über ihren Schatten?
Ne, halte ich für unwahrscheinlich, weil die 1DX Mark III hat ja ein EF-Bajonett und da ist die Frage, ob das groß genug ist. Also du musst ja den Sensor bewegen,
ein bisschen Platz,
ob du dann Vignettierungen Vignettierung sonst kriegst, ne?
Richtig, du brauchst ein bisschen Platz, also ein Bildkreis muss groß genug sein, damit das funktioniert. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die neuen Objektive zum Beispiel alle deswegen auch so schweineteuer sind, weil sie eben einen neuen, größeren Bildkreis haben, weil sie das schon in der Planung hatten.
Ist die Frage, ob es eben nur um Bildkreis geht oder Naja, egal. Also auf jeden Fall
bin ich mir auch nicht sicher. Ich würde sagen 50-50. Das hängt davon ab, ob sie da, ob sie das machen. Weil früher, als das anfing, war es ja immer so, du hattest entweder den Stabilisator in den Objektiven, das war das, worauf Canon und Nikon ja auch gesetzt hatten, oder den Sensor stabilisiert. Das ist das, was dann Olympus ja gemacht hat und sehr, sehr gut getan hat. Und inzwischen ist es ja aber so, dass wenn du einen Sensor beweglichen hast und hast noch ein Stabilisierungselement im Objektiv, dass die beiden ja zusammen agieren können, was zu sehr, sehr beeindruckenden Ergebnissen führt. Und da könnte Canon natürlich sagen, ja, warum sollen wir nicht noch zusätzlich den Sensor ein bisschen hin und her bewegen und das im Zusammenspiel mit unseren guten Objektiven dann eben noch bessere Ergebnisse liefern. Also ich halte das nicht für unmöglich. Ich würde es gerne sehen.
Ja, also Sensorstabilisierung ist erstmal cool, wenn es funktioniert. Und
auf jeden Fall.
Keine und Schwierigkeiten macht.
Also ich würde es gerne auch deshalb sehen, um weiteren Player zu haben. 1DX ist ja Fullframe, ne? Die 1DX.
Ich denke doch, ja.
Ich meine, die ist Fullframe. Und einen 35 mm großen, also Format 35 mm Format, kleinbildformatigen Sensor zu stabilisieren und zu bewegen, ist eine Herausforderung. Das haben wir gesehen bei der Pentax. Das sieht man auch bei Sony, die das da schon ein bisschen besser machen. Und wenn da jetzt noch ein weiterer Player in den Ring steigt, dann würde ich das gerne sehen, weil kann nur besser werden bei den anderen dann auch.
Finde ich gut. Na gut. Gerüchte um Fuji. Es gibt eine Firma ProGrade Digital, die stellen Compact Flash Express her, also CF Express Karten. Das sind diese schnelleren, also was viel schnelleren sogar. Brauchst du, wenn du zum Beispiel 4K Video schießen möchtest mit wenig Kompression, so RAW Video und so Zeug, ne? Dann und so weiter. Also günstig sind sie auch nicht, die CFE-Karten. Und die haben ein Newsletter an ihre Kunden rausgeschickt, in denen sie irgendwas erzählt haben von, dass eine der nächsten Fuji-Kameras mit CF-Express kompatibel wäre oder so.
Okay.
Wo alle Fujianer erstmal so, wie, was?
Noch nie gehört.
Und
Body viel zu klein dafür.
Benutzt auch sonst kaum jemand. Ja. Dann ging also irgendwie das Gerücht durch die Gegend und dann hat irgendwann der CEO sich gemeldet und sagte, oh nee, sorry, war ein Fehler, Panasonic war gemeint.
Ja, ist ja fast das Gleiche.
Ja, keine Ahnung. Das zweite Ding, also, was
Halten wir fest, es werden Kameras mit Speicherslots auch weiterhin gebaut.
Ja, kann man nicht viel drauf geben. Zweites Fuji-Gerücht, was ich gesehen habe, ist, dass die X-H1 vielleicht ausläuft.
Okay.
Also nicht ausläuft im Sinne von da tropft, sondern die wird vielleicht nicht mehr hergestellt. Zumindest wird sie bei mehreren großen US-Händlern als eingestellt angegeben.
Die X-H1, und, ist das die Mittelformat oder welche ist das?
Frag mich nicht, aber jedenfalls gibt es keine offizielle Verlautbarung von Fuji darüber. Deshalb ist die Frage, ob die irgendwie heimlich einfach irgendwie schlafen gelegt wird.
Kommt diese Bezeichnung immer durcheinander.
XH1, nein. Das ist nicht die, das ist eine APS-C, ist das das? CMOS Sensor, 24 Megapixel, Systemkamera. Nun gut.
Die APS-C, okay.
Und Nikon, die D6, das Flagship, Spiegelreflex, dicke, fette Kamera, ist ja schon angekündigt offiziell, wenn auch mit wenig Informationen. Da sind jetzt ein paar Details, geleakt, weiß ich nicht, weil ich die Quelle nicht weiß, aber irgendjemand hat jetzt Details in den Raum gestellt.
Klingt aber plausibel.
Und zwar sollen sie 24 Megapixel haben.
Klar.
In Body Image Stabilization, also stabilisierten Sensor.
Haben sie doch in den Spiegellosen, oder?
Ja.
Müsste
dann sein, ja. Ja, dann 4K 60 RAW Video, habe ich gelesen.
Klar.
AF, Autofokus, deutlich besser, vor allem im Live-View.
Da werden sie die Technologie von den Z-Modellen drin haben.
Klar. Wahrscheinlich.
Nehme ich ihn ab.
Hier zweimal Slot CF Express. Das ist auch plausibel.
Finde ich ehrlich gesagt auch plausibel. Zweimal das gleiche Speicherformat, dann musst
du wenn du 4K 60 RAW-Video aufnehmen willst, dann
brauchst
du...
Die müssen irgendwo hin.
Die müssen ganz schnell irgendwo hin.
Ja. Finde ich gut.
Ja, und dann gibt es noch so ein Veröffentlichungsdatum, was auch irgendwie da mit rausgefallen ist. Das soll am 12.02.2020 angekündigt werden.
Okay.
Nehmt alles, was wir hier jetzt gesagt haben, mit einer großen Prise Salz, am besten mit einem kleinen Salzbergwerk und ja, Gerüchte halt.
Ja, kann man Salz nehmen, kann man aber auch ein bisschen mit Pfeffer verfeinern oder mit Chiliflocken, was auch immer euch schmeckt und gefällt. Vielleicht ja auch das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
So, wir sind wieder unterstützt von enjoyercamera.com. Es gibt immer noch 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Wir haben noch keinen für 2020, also solltet ihr die Sendung jetzt 2020 hören, verwendet einfach trotzdem 2019. Der wird schon noch funktionieren. Ja, worum geht's heute? Es geht um die Peak Design Everyday Line, aber die Version 2, weil Peak Design tatsächlich die sogenannte Everyday Line ist eben eine Linie von Taschen und Aufbewahrungsmöglichkeiten und Transportmöglichkeiten. Und diese Everyday Line wurde grundsätzlich überarbeitet. Frische Designs, neue Farben und sogar ein paar neue Modelle. Mhm. Es gibt zum Beispiel die Everyday Sling Bag mit mit einem Volumen von 3, 6 oder 9 Litern. Je nach Größe hast du da eben entsprechend Platz für eine kleine oder einen Spiegelreflex mit ein paar Objektiven sogar. Ganz neu ist der Everyday Backpack Zip. Das ist irgendwie so ein schlanker Rucksack. Der hat so einen komplett umlaufenden Reißverschluss. Kommt also gut an das Zeug ran. Den gibt es in 2 Größen. Sieht auch sehr, sehr alltagstauglich aus. Also der schreit auch nicht Foto. Und der Everyday Backpack ist jetzt auch in der Version 2 raus. Und zwar mit wahlweise 20 oder 30 Litern. Und die überarbeitete Messenger Bag, die allerdings erst im Januar erhältlich sein soll. Und dann noch die Tote V2, also Tote, ne, hat nichts mit Toten zu tun, sondern das ist eine englische Bezeichnung für Taschen, eine Tote Bag und ein Tote Pack. Die Tote Bag ist tatsächlich eine Handtasche. Mhm. Also zielgruppentechnisch geht das irgendwo in Richtungen, die dann doch noch viel inklusiver sind und auch tatsächlich nicht Fotografie rufen. Das ist interessantes, spannendes Design. Also schaut mal rein, wir haben bald die ganzen Sachen, über die ich jetzt hier geredet habe, verlinkt in den Shownotes. Vielleicht ist ja was zu Weihnachten dabei. Man kann sie auch selbst beschenken, das geht auch.
Ja ich habe ja die Everyday Messenger, die erste noch, eine der ganz ersten.
Das ist interessant, ne? Also ich dachte ja, das wäre so eine Eintagsgeschichte und dann haben die da so eine riesen Taschenlinie draus gemacht.
Die sind... Also es gibt ja wirklich Fans. Ich weiß, auch bei uns im Slack gibt es da den einen oder anderen sehr großen Fan. Ich bin auch großer Fan von den Sachen, weil dieses Everyday Messenger ist bei mir tatsächlich kein hohler Spruch, sondern ich habe das Ding wirklich jeden Tag in der Hand und mit. Ich nehme das jeden Tag, wenn ich in die Arbeit fahre, habe ich das dabei. Wenn ich zum Pferd fahre, habe ich die mit dabei. Dann natürlich mit anderem Innenleben. Wenn ich irgendwohin fotografieren fahre, ein kleineres Shooting habe, habe ich da Objektive, Kamera, Speicherkarten, ein bisschen Verpflegung drin. Das ist echt ein Bombending. Ich mag das.
Na gut, schaut mal bei Enjoy Camera vorbei. Und wie gesagt, 5% gibt es auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Und wir sagen ganz brav Danke.
Absolut. Vielen, vielen Dank.
So.
Fragen haben wir natürlich auch noch.
Fragen von Thomas zum Beispiel. Thomas fragt, habt ihr oder die Community einen Tipp für A3 Plus Fotodrucker? Am liebsten gratis mit besten Bildergebnissen. Es darf aber auch ein Kompromiss sein. Ja, sehr die gut. Eierlegende Wollmilchsau, die nichts kostet. Ne?
Kompromissbereitschaft ist schon mal großer... Großer Weg.
Er schreibt weiter, ich will Bilder für meine Wohnzimmerwand drucken, sie sollen schön aussehen, müssen aber nicht perfekt farbtreu sein. Die hochwertigen Bilder lasse ich weiterhin drucken. Ich habe auch kurz über einen Selfie oder ähnlichen Drucker nachgedacht, hätte aber auch gern die Option, größere Formate zu drucken und aufzuhängen. Danke im Voraus.
Ja, da habe ich mal nachgeguckt. Wir hatten ja, das ist noch gar nicht so lange her, einen großen selber drucken Dreiteiler gemacht. Der fängt bei der Folge 612 an und dann 613, 614 und ich glaube in der 615 war auch noch irgendwie ein Nachtrag oder Kommentar oder sowas dazu. Also lausche da mal rein. Ansonsten lass dir zusammenfassend gesagt sein, drucken lassen, Thomas, was du ja auch schon machst, ist deutlich günstiger tatsächlich und deutlich nervenschonender.
Denn du musst halt viel lernen, ne? Du musst
tatsächlich selber drucken. Auch wenn du sagst, soll nicht so farbtreu und sowas sein, trotzdem willst du ja ein einigermaßen vernünftiges Ergebnis haben. Und wenn du im A3 oder A3 Plus Bereich unterwegs bist und einen Fotodrucker kaufst, dann kaufst du tatsächlich einen Fotodrucker. Also dann kommen da echt Bilder raus, die es locker mit den großen Dienstleistern aufnehmen. Die wirst du als Laie nicht mehr unterscheiden können. Oder sie werden vielleicht sogar besser sein, je nach Anbieter. Und dann fängst du ganz schnell an, über Papier nachzudenken und über das richtige Profil nachzudenken und die Vorbereitung und so weiter. Und wenn du nicht wirklich, wenn du nicht regelmäßig druckst, dann verstopfen sie dir dann auch mal und dann wird es teuer und nervig. Wenn du aber bereit bist, dieses Abenteuer einzugehen, so wie ich zum Beispiel auch, dann kannst du dich bei Epson oder bei Canon umgucken. Das sind so die zwei großen, die ich kenne. Da machst du nicht sehr viel falsch. Die haben unterschiedliche Anschaffungs- und Verbrauchskosten. Mein Tipp ist da, bevor du kaufst, schaue dir genau an, was für Tintenpatronen da reinkommen und schaue dir an, was die Originale kosten. Und Originale möchtest du benutzen, gerade wenn du nicht jeden Tag druckst, weil die Originalen meiner Erfahrung nach nicht so schnell eintrocknen wie irgendwelche Third-Party-Dinger und dir die Druckerköpfe dann kaputt setzen. Third Party ist kein Problem, wenn du wirklich regelmäßig, also ich meine wirklich täglich oder alle zwei Tage mal druckst. Wenn das Ding aber auch mal zwei, drei Wochen irgendwie nicht druckt, dann bleib bitte bei der Originaltinte. Ist jedenfalls meine Empfehlung dafür. Your mileage will vary. Aber guck dich da mal um und guck, was deren Tintenpatronen kosten und schau dann eben mal, was dann auf lange Sicht vielleicht das günstigere ist. Bei mir war es dann halt ein Epson geworden. Genaues Modell gibt es nicht mehr. Bei mir ist es ein Stylus Photo R2000. Gibt es aber nicht mehr. Da gibt es schon Nachfolger. Ja, aber wenn es halt wirklich nur mal ein schnelles Bild an die Wohnzimmerwand sein soll, ich würde es wahrscheinlich, wenn du bisher nicht selbst gedruckt hast, tatsächlich auch wieder drucken lassen und dann die paar Tage warten, bis es im Haus ist.
Ja, und ich sag mal, wenn man das jetzt zum Beispiel über so einen Discounter wie Zor macht, dann ist es auch nicht wirklich teuer.
Und ich glaube, in den Drogerien, die Dinger, die machen bloß bis A4, oder?
Oder kann man keine Ahnung, ich habe tatsächlich noch nie im Leben in der Drogerie, noch beim DM oder so, habe ich noch nie Bilder ausgedruckt.
Ja, Tanja hat das neulich gemacht für die Firma. Die haben da tatsächlich mal ein paar Sachen rausgedruckt, die sie dann aufgehängt haben im Büro. Ich weiß aber nicht, ob da A3 geht. Also das wäre auch noch mal ein Tipp, da nachzugucken, ob die tatsächlich bis A3 gehen. Dann wäre das wahrscheinlich der einfachste Weg. Und etwas, was einem Selfie möglichst nahe kommt. Also einfach hingehen, mit dem Stick reinstecken und glücklich sein. Und ansonsten kann ich den Wunsch schon nachvollziehen. Also diese Selfies haben wir ja bei den Klostergeistern-Workshops meistens in Reihe
eine stehen. Batterie von Druckern.
Und das Ding ist so für dieses 10x15-Format, ist das schon echt geil. Und da würde man sich schon mal wünschen, oh, geht das nicht auch in A4 oder in A3? Aber ich glaube, dann wäre das Verbrauchsmaterial so wuchtig, das macht dann keinen Sinn mehr.
Wir haben hier im Haus jetzt mittlerweile tatsächlich einen Farblaser stehen. Der ist zwar jetzt, das ist kein per se kein Fotodrucker. Aber ich sag mal, so ganz schlecht ist das, was da rauskommt, nicht. Man sieht, dass es Laserdruck ist, aber da verstopft halt nichts. Ne?
Ja. Ja, Farbe, Laser. Muss aber auch schon, ich kenne die aktuellen Geräte nicht. Früher war das immer so, das sah nicht nach Foto aus.
Wie gesagt, man sieht, es ist Laser, klar. Aber es ist, ich sag mal, erstaunlich gut ist es trotzdem. Ja. Sure. Frank fragt, ich möchte gerne im Büro ein paar Bilder aufhängen. Dabei sollen ein, zwei Panoramen in vier oder mehr Streifen unterteilt werden. Bevor ich das selber im Druckmodul mache, gibt es Anbieter, wo man sowas automatisiert gestalten kann. Bei Saal Digital habe ich dazu keine Option gefunden.
Genau, also stell dir vor, du hast ein Panoramabild, aber willst es nicht auf einer Leinwand haben, sondern will statt einer Querformat-Leinwand vier Hochformat-Leinwände haben, wo dieses Bild halt in Stücke aufgeteilt ist. Und dann machst du das so nebeneinander mit einem kleinen Abstand dazwischen. Ja. Kann ganz spannend aussehen. Und er hatte als zweites Beispiel noch die Idee, ein Bild vielleicht in so ein komplettes Mosaik aus Einzelbildern aufzuteilen, das also in verschiedenen Formaten und Ausrichtungen dann eben an der Wand zusammengewürfelt wird. Fand ich auch ganz pfiffig, die Idee eigentlich. Aber tatsächlich ist mir jetzt auch kein Anbieter bekannt, der das macht. Ich meine, vor Jahren sowas mal gesehen zu haben. Ich habe aber vor der Sendung ein bisschen rumgesucht und ich habe es nicht gefunden. Also entweder gibt es den Anbieter nicht mehr oder ich habe es einfach nicht gefunden. Also von daher Aufruf an die Community. Gibt es einen Anbieter, wo man ein großes Bild hochlädt und was dann quasi automatisch verteilt wird auf mehrere Einzelbilder, die man dann so mosaikartig anordnen kann?
Ja, schreibt es uns in die Kommentare, Folge 638.
Ganz genau.
Ja, kommen wir zum nächsten Punkt.
Der Terminkalender.
Ding, 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 ding. Jawohl, wir haben einen Termin. Und zwar hat den, nö, steht kein Name drin. Der steht kein Name drin. Es geht um eine Veranstaltung in der, in Karlsruhe. Grötzingen, und zwar die 21. Ausstellung Grötzinger Fotografen. Die Grötzinger Fotografen präsentieren eine Auswahl ihrer besten Arbeiten, ganz unterschiedliche Motive wie Reise, Landschaftsporträt, Architektur und Detailaufnahmen, und der individuelle Stil der verschiedenen Fotografen möchte sie anregen, ihre Umgebung mit anderen Augen zu sehen. Fotos sprechen Menschen direkter an als Worte und ermöglichen unerwartete Einsichten. Lassen Sie sich auf dieses Erlebnis ein und besuchen Sie die Ausstellung. Das ist in der Niederstraße 9 in Karlsruhe. Und ist vom 28. Dezember bis zum 6. Januar, also eine gute Woche.
Karlsruhe ist ja auch immer eine Reise wert.
Karlsruhe, ja, genau. Die Fächerstadt. Habe ich einen Onkel. Gut, das war alles. Ne? Wenn ihr aber Termine habt, dann werft ihr uns doch in den Kalender rein. Das könnt ihr machen auf happyshooting.de/Terminkalender. Und die Termine, die hier in der Sendung kommen, die landen dann in der Regel auch auf dem Terminkalender mit ein klein bisschen Zeitversatz. Das pflegt der Rainer ein. Dafür ganz herzlichen Dank. Und schmeißt mal eure Fototermine rein und guckt mal, wenn ihr welche sucht. Einfach mal draufklicken auf das Datum, an dem ihr irgendwas Fotografisches tun wollt. Vielleicht eine Ausstellung besuchen, und dann filtert der Kalender nach den Einträgen, keine Gewähr, ne? Vielleicht lieber dann doch nochmal selber recherchieren, aber finde ich eine ganz schöne Einrichtung.
Wunderbar. Dann haben wir vor der Sendung den Slack gefragt, wie denn wohl die nächste Aufgabe lauten sollte, weil die aktuelle Aufgabe wird am 26.12.2019 auslaufen. Und da braucht ihr ja neues Futter. Also, ihr wollt ja wieder was fotografieren, und da fiel die Wahl auf, man glaubt es kaum, Küche.
Nein.
Finde ich auch mal stark. Also, die neue Aufgabe, die vom 12.12. bis zum 6. Nee, die läuft am 12.12. Habe ich gesagt, am 26. Am 12. läuft die alte Aufgabe aus, und die neue läuft vom 12.12. bis 26.12. Sonst bräuchten wir jetzt nämlich keine neue Aufgabe. Ich bin völlig verwirrt. Ich habe es eingangs gesagt. Ihr seid gewarnt gewesen. Also vom 12.12. bis 26.12. läuft die Aufgabe Küche. Was bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 12. Dezember 2019 bis zum 26. Dezember 2019 loszieht und ein neues Bild macht zum Stichwort Küche? Da ist natürlich viel Kreativität möglich. Das Ergebnis ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Küche mit UE, HS Küche. HS Küche. Küche. Küche, Küche. Ja, so machen wir das.
Ja, so machen wir das. Und dann sind wir schon am Ende.
Ja.
Sendung ist rum. Wir sagen danke. Wir
schieben noch mal ein dickes Dankeschön raus. War einiges los hier im Slack wieder. Schönes Ding.
Genau. Wie gesagt, guckt euch mal noch unsere Workshops an. happyshooting.de/workshop ist die Seite, wo man die alle zusammenfindet. Und vielleicht ist ja was für Weihnachten dabei, so als Geschenk. Mhm. Das wär eine schöne Möglichkeit, uns zu unterstützen. Ne? Also das. Ansonsten könnt ihr natürlich auch eure Reviews schreiben, Sternchen klicken, Social Media, Wunschlisten haben wir.
Na klar.
Und so weiter.
Oh, ich muss ich
und aktualisieren. Nicht vergessen, unseren Helfen-Elfen kann man auf LiberaPay auch noch was reinwerfen. Alles findet ihr auf happyshooting.de unter der Rubrik Podcast Unterstützung. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.